Mir Menschen im Rechtsstaat. Von mir zu dir aufs Ohr. Heute mit Carmen Wegge, Juristin, Künstlerin, Politikerin und Antifaschistin. Mit Carmen teile ich das Privileg, in einem Rechtsstaat leben zu dürfen. Und gemeinsam sammeln wir auch in dieser Episode wieder Denkanstöße, damit wir alle nicht vergessen, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht selbstverständlich sind. Liebe Carmen, ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir ein wenig über unseren Rechtsstaat zu plaudern.
Ja, sehr gerne.
Carmen, das erste Wort oder der erste Gedanke, der dir durch den Kopf schießt, wenn ich sage Rechtsstaat, was wäre das?
Erstaunlicherweise Gerechtigkeit. Ich bin ja selber Juristin und ich glaube, das ist das Erste, was man im Studium lernt. Ja, der Rechtsstaat hat hier nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Also ihr werdet Dinge finden in Gesetzen, wo ihr denkt, das ist doch nicht gerecht. Und trotzdem ist es etwas, was vor Gerichten dann so entschieden wird. Trotzdem ist mein Eindruck immer gewesen, dass der Rechtsstaat nach Gerechtigkeit strebt. Und deswegen ist es wirklich das erste Wort, was mir einfällt. Und es ist tatsächlich auch ein Antrieb, den ich immer hatte, das Streben nach Gerechtigkeit und sicherlich auch einer der Gründe, warum ich Juristin geworden bin.
Ich glaube, das geht vielen Juristinnen und Juristen so. Und mich persönlich, weil du es jetzt gerade so gesagt hast, nervt immer dieser Satz, ja, vor Gericht und auf hoher See. Das stimmt so einfach nicht. Und ich glaube, für uns alle ist Streben nach Gerechtigkeit so eine zentrale Motivation. Und ich glaube, weshalb so oft gesagt wird, na, es ist ja alles nicht gerecht. Das liegt daran, dass Gerechtigkeit subjektiv ist. Also alles, was du dir vorstellst als gerecht, ist vielleicht für die andere Partei, mit der du dich streitest, eben gerade nicht gerecht. Und ich glaube, da hat gerade im außergerichtlichen Bereich Recht sehr viel gemein mit Politik, nämlich die Suche nach dem Konsens, nach dem Kompromiss. Auch der kann ja letzten Endes Gerechtigkeit bringen. Carmen, mit Blick aufs Grundgesetz, hast du einen Artikel, den du besonders magst oder der dir vielleicht jetzt gerade besonders wichtig ist?
Ja, ich habe ja tatsächlich mit dem Koalitionsvertrag verhandelt gerade und da den rechtspolitischen Bereich. Deswegen habe ich mich viel für Artikel 3 Grundgesetz eingesetzt und dass der da vielleicht geändert wird. Und da vielleicht die sexuelle Orientierung oder die sexuelle Identität reinkommt oder Kinderrechte ins Grundgesetz. Aber als Juristin weiß ich natürlich auch, das Grundgesetz ist ein Stück weit heilig und das ändert man auch nicht so einfach. Und deswegen, wenn es jetzt darum geht, was gerade im Grundgesetz steht und was mir da besonders wichtig ist, dann ist es wird dich wahrscheinlich nicht wundern, der Artikel 21 Grundgesetz, weil er, glaube ich, der relevanteste aktuell für die Situation ist, in der wir leben.
Ich hatte zwei Tipps. Ich dachte, entweder sagst du 21 oder, aber fast gleich auf, lag 3. Also ich hatte irgendwie ja recht, es ist beides gefallen, kann ich gut nachvollziehen. Und witzigerweise, ich habe es schon ein paar Mal im Podcast gesagt, Artikel 3 ist auch mein Lieblingsgrundrecht. Natürlich baut alles auf Artikel 1 auf. Artikel 1 ist mächtig, ist gewaltig. Ich finde aber gerade in der heutigen Zeit Artikel 3 auch in seiner Formulierung, in seiner Klarheit so schön.
Ja, also was mich
an Menschengrundrecht.
Ja, und was mich halt an Artikel 3 oder was ich daran so mag, ist, dass es ein Artikel ist, an dem man sehr gut sehen kann, was passiert, wenn Frauen sich fraktionsübergreifend zusammentun. Also ich bin ja Bundestagsabgeordnete und habe in den letzten 3,5 Jahren 2 Gruppenanträge gemacht, einmal zu 218 und einmal zur Überprüfung der AfD. Und da war es immer wichtig, dass man sich, egal welcher Partei man angehört, zusammengetan hat und gemeinsam für Dinge kämpft, die man als persönlich so wichtig ansieht, dass man sich eben, obwohl man auch gar nicht zusammen regiert, also von der Union waren ja in den letzten 3,5 Jahren auch Leute dabei zum Beispiel oder von den Linken, die gesagt haben, egal wer jetzt gerade regiert, wir tun uns zusammen. Und beim Artikel 3 Grundgesetz ist einfach nochmal das sehr Besondere, dass sich da die Frauen zusammengetan haben an verschiedenen Stellen, um dafür zu sorgen, dass wenigstens auf dem Papier dasteht, dass Frauen gleichberechtigt sein sollen. Und deswegen, ja, finde ich, das ist ein ganz besonderes Grundrecht.
Im Übrigen waren das just meine 2 Lieblingsgruppenanträge, ne? Tatsächlich.
Ja, leider keiner erfolgreich. Also mein Ziel für die nächste Legislatur ist, einen erfolgreichen Gruppenantrag zu machen. Ja.
Naja, ich glaube, bei beiden Themen hast du sozusagen all eyes on. Zumindest glaube ich dem weiblichen Teil der Bevölkerung auf den einen. Und ich glaube, auch bei dem zweiten warten viele drauf. Da sind wir alle gespannt, was draus wird. Apropos Politikerin, es sind ja echt wieder wenig Frauen, ne, vertreten.
Ja, es sind sehr wenig Frauen vertreten. Wir haben zum ersten Mal als Frauen auch keine Sperrminorität im Deutschen Bundestag. Das ist richtig, richtig bitter. Das liegt natürlich am Erstarken der AfD, aber auch der Union, die ja ihre Listen nicht paritätisch aufstellen, im Gegensatz zu Grünen, Linken und uns als SPD. Das hat natürlich Auswirkungen. Und deswegen ist es tatsächlich auch so, dass ich sage, es wäre noch ein drittes Thema ganz wichtig, vielleicht für einen Gruppenantrag, und das ist die Parität. Wir haben uns jetzt zwar darauf verständigt, dass wir die Parität prüfen wollen, ob das rechtlich möglich ist, umzusetzen. Da gibt es ja große Diskussionen darüber, ob das verfassungsrechtlich geht oder nicht geht. Und ich glaube, auch das ist so ein Thema, wo nur wenn Frauen sich zusammentun, da tatsächlich was passiert. An der Stelle brauchen wir natürlich solidarische Männer, das ist klar. Aber Parität wäre schon so ein Thema, wo wir Frauen uns jetzt wirklich zusammenschließen müssen.
Gibt's aber solidarische Männer. Ich kenne auch eine ganze Menge davon in der Politik. Und ich bin ehrlich, Carmen, ich finde den Frauenanteil echt ätzend. Ich finde das richtig beschissen. Und vielleicht wäre es auch mal ein guter Anfang, wenn Frauen, die sich politisch engagieren möchten, nicht immer beschissene Listenplätze kriegen würden.
Ja, oder Wahlkreise, wo man auch direkt gewählt wird und so. Das ist ja auch so ein bisschen, da gibt es sogar Studien aus Großbritannien zu. Da kriegen die Frauen halt nur die Wahlkreise, die man nicht sicher gewinnt. Da braucht es viel, viel mehr Aufmerksamkeit und auch eben den Willen innerhalb der Parteien, die Frauen da zu fördern. Und ja, deswegen, wir brauchen mehr Frauen im Parlament. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und ich bin halt schon der Meinung, man kann nicht immer nur reden, sondern da muss man halt auch mal machen. Und da muss man halt im Zweifel die Parteien auch verpflichten, das zu tun. Und ich kann auf jeden Fall aus Erfahrung sagen, ich habe ja mehrere Gesetze auch verhandelt in den letzten Jahren. Es hat ein Gesetz gegeben, das habe ich zusammen mit zwei Frauen verhandelt von FDP und Grünen. Und es war eine ganz andere Atmosphäre, als wenn ich mit Männern verhandelt habe, muss man wirklich sagen. Deutlich angenehmer möchte ich an der Stelle auch und nicht verschweigen.
Ich glaube dir das sofort. Deswegen mal abwarten, mal beobachten, ob da nicht vielleicht auch nochmal was kommt in Sachen Parität. Ich fände es sehr, sehr gut. Carmen, bei welcher Gelegenheit hast du, wenn du jetzt zurückdenkst, beruflich oder privat, ganz egal, zuletzt von unserem Rechtsstaat profitiert?
Da würde ich sagen, bin als Abgeordnete in einer Situation, in der ich sehr viel digitaler Gewalt ausgesetzt bin. Und wir haben uns ganz am Anfang darauf verständigt, dass wir Dinge tatsächlich anzeigen, die auf jeden Fall beleidigend, bedrohend sind, weil wir gesagt haben, der digitale Raum ist kein rechtsfreier Raum. Und deswegen habe ich mich auch sehr intensiv für ein digitales Gewaltschutzgesetz jetzt eingesetzt. Ich hoffe, das kommt dann jetzt auch in den nächsten 4 Jahren. Aber da habe ich tatsächlich von profitiert, das letzte Mal vom Rechtsstaat, würde ich sagen, weil es ist ja nicht immer so einfach, diese Menschen zu finden, die im digitalen Raum dann auch Postings von sich geben. Aber es sind ein paar gefunden worden und die sind entweder verurteilt worden oder, und das fand ich dann auch wieder schön, wenn wir über Gerechtigkeit reden, die Polizei ist zu einem gefahren und hat eine Gefährderansprache gemacht und der hat mir dann einen sehr, sehr langen Entschuldigungsbrief geschrieben.
Ach.
Und daraufhin habe ich dann tatsächlich auch meine Anzeige zurückgezogen, weil ich finde, ja, das ist auch etwas, was es in einem Rechtsstaat ja geben kann, dass man die zwei Parteien sich auch auf etwas verständigen, sich entschuldigen können und man dann auch sagt, okay, das reicht mir. Das war einfach ein älterer Mann, der hat auch nicht viel Geld gehabt. Der hat mir dann erklärt, warum er da emotional so in Rage war. Und das war für mich irgendwie nachvollziehbar und die Entschuldigung ehrlich. Und dann habe ich die Anzeige auch zurückgenommen. Aber das ist tatsächlich was, wo der Rechtsstaat mir aktuell immer wieder sehr hilft, tatsächlich.
Das glaube ich sofort. Und allein, wenn man sich deinen Internetauftritt anguckt bei der SPD, da steht ja wirklich schon in der Voransicht nicht nur, dass du Juristin bist und Künstlerin, Politikerin ist klar, sondern da steht eben auch Antifaschistin. Und du hältst, finde ich, hervorragende, aber immer sehr deutliche Redebeiträge im Bundestag. Ich gucke mir ganz viel davon tatsächlich an. Und ich denke mir da manchmal auch so, wenn dann da irgendwas rausgeklippt wird, ei, das wird jetzt wahrscheinlich bitter werden. Es hat zugenommen, finde ich, so auf Social Media. Es ist echt krass, auch was mir drunter kommentiert wird. Und ich bin ja nicht mal in der Politik. Ich mache auch nie Werbung für eine Partei.
Ja, also es ist wirklich massiv. Und es sind tatsächlich nicht nur die sozialen Kanäle. Also nach jeder Rede, die ich halte im Bundestag, kriegen wir auch E-Mails, die mich beleidigen. Nicht nur wegen den Inhalten zum Beispiel, die ich da vertrete, sondern zum Beispiel auch, weil ich gender. Oder weil ich die demokratischen Fraktionen begrüße und dann wird mir immer gesagt, was soll das?
Hab ich ein paar Mal gesehen. Und es hat es ja einmal sogar in, ich weiß nicht, da hast du es so besonders schön betont, da gab es auch richtig Buhrufe. Das wurde ausgeklickt und ist steil gegangen. Ich weiß gar nicht, was bei, Watson, Volksverpetzer.
Ja, das passiert häufiger, weil die AfD fühlt sich da nicht angesprochen und schreit dann halt irgendwas rein. Und dann sage ich halt, ich begrüße hier alle demokratischen Fraktionen und wenn sie sich nicht mitgemeint fühlen, dann entlarven sie sich hier gerade selbst. Ich habe jetzt hier keine Namen der Parteien oder Fraktionen aufgesagt, sondern einfach nur die demokratischen Fraktionen begrüßt. Und ich finde, das ist so selbstentlarvend, was dann da passiert. Ich glaube, das ist einmal sehr viral gegangen.
Ja. Ja. Ich habe es gefeiert und ich fand auch, dass das sehr viel sagt über das Selbstverständnis einer Partei, wenn man sich da sofort angesprochen fühlt. Lassen wir einfach mal so in den...
Genau.
Ja, genau. Finde ich sehr spannend. Lassen wir einfach mal so in den Raum hallen. Carmen, es ist klar, dass du dich gegenüber dem Rechtsstaat in der Pflicht siehst. Erstens als Juristin, zweitens als Politikerin. Aber das ist ja so ein allgemeiner, großer Begriff. Ich würde den gerne noch ein bisschen mit Leben füllen. Wo siehst du dich konkret gegenüber dem Rechtsstaat in der Pflicht? Welchen Beitrag, vielleicht nicht nur im Beruf, sondern auch als Mensch, als Bürgerin leistest du?
Ja, da gibt es natürlich viele Dinge. Ich bin ja Mitglied im Rechtsausschuss. Deswegen sage ich, wenn in meiner alltäglichen Arbeit versuche ich tatsächlich, den Rechtsstaat gerechter zu machen, indem ich für Gesetze kämpfe, die Ungerechtigkeiten beseitigen. Aber tatsächlich auch als Frau, das ist so ein bisschen verbunden. Ich bin Mitglied im Richterinnenwahlausschuss. Das ist der Ausschuss, der die obersten Richterinnen und Richter für die Bundesgerichte benennt. Ich habe auch eigenes Vorschlagsrecht, also es sind nicht nur die Länder. Und ich habe von Anfang an gesagt, mein Ziel ist es, auch für Parität an den Bundesgerichten zu sorgen und bin immer auf der Suche nach tollen Richterinnen, die ich vorschlagen kann. Also wenn das hier jemand hört und sagt, es gibt ganz tolle Richterinnen, die definitiv an den BGH oder das Bundesarbeitsgericht, Bundessozialgericht müssten, dann schreibt mir gerne, weil ich bin auf der Suche nach tollen Frauen, die tolle Juristinnen sind und die dahin gehören und vielleicht eben über keine ministeriale Männerbande verfügen, die sie dann vorschlagen. Und deswegen bin ich da immer total offen für.
Finde ich mega gut. Ich verlinke auf jeden Fall mal deine Internetseite in den Shownotes. Mache ich mir gleich eine Notiz. Weil es hören uns tatsächlich ganz viele Anwältinnen zu und Richterinnen. Ich kenne auch ganz viele. Ich denke da selber mal drüber nach. Und Jurabubble, ihr habt es gehört. Kommentiert entweder unter dieses Video oder noch besser, schreibt Carmen direkt oder ihrem Büro, wenn ihr Vorschläge habt. Und siehst du, ich mache mir jetzt sofort eine Notiz, will ich das ja nicht vergesse, in die Shownotes zu nehmen. Carmen, gibt's ein rechtsstaatliches Thema, das dich jetzt in diesem Moment besonders stark umtreibt?
Ja, tatsächlich. Also mit dem, was ich mache, geht natürlich einher, dass ich mich mit ganz vielen rechtsstaatlichen Dingen beschäftige. Aber etwas, was vielleicht ein bisschen niedrigschwelliger ist, was sich jetzt unter diesem ganzen Begriff Gewalt gegen Frauen mir sehr häufig begegnet ist, ist, wie das sein kann, dass Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen werden, vermeintlich systematisch nicht gut behandelt werden, vor Familiengerichten zum Beispiel. Also ich höre ganz, ganz viele Geschichten darüber, dass Richterinnen und Richter die Istanbul-Konvention nicht kennen oder sie nicht anwenden, dass Frauen, die Gewalt erfahren haben, häufig sich gar nicht trauen, das zu sagen, weil sie dann Angst haben, dass Sorge- und Umgangsrecht für ihre Kinder zu verlieren, weil ihnen unterstellt wird, sie hätten Bindungsprobleme und würden das Kind vom Vater irgendwie fernhalten wollen. Und deswegen habe ich mich quasi schon sehr stark dafür eingesetzt, dass es in allen Bundesländern, in denen wir die Justizministerinnen stellen, Fortbildung gibt für die Familiengerichte im Bereich der Istanbul-Konvention und Umgang mit häuslicher Gewalt. Ich habe aber wirklich das Gefühl, wir haben da ein großes Problem im kompletten rechtsstaatlichen System, was den Umgang mit diesem Thema anbelangt. Und da zerbreche ich mir wirklich sehr viel den Kopf darüber, wie man es schaffen kann, dass wir endlich ja einen Rechtsstaat haben, der an der Seite der betroffenen Frauen von häuslicher Gewalt steht und ihnen nicht dieses Misstrauen entgegenbringt, was es leider immer noch sehr häufig gibt, und auch diese Verzahnung von Familienrecht und Strafrecht, das ja nicht vorhanden ist, weil häufig wird halt gesagt, na ja, solange der Mann nicht verurteilt ist, kann ich das hier leider nicht mit einbeziehen in meine Entscheidung zum Sorge- und Umgangsrecht zum Beispiel. All diese Dinge treiben mich gerade sehr um, weil ich auch weiß, dass es nicht reicht, einfach nur das Gesetz zu ändern. Wofür ich mich jetzt erfolgreich eingesetzt habe, ist, dass wir da jetzt tatsächlich das Familienrecht ändern und sagen, dass häusliche Gewalt auch immer eine Kindeswohlgefährdung ist und im Sorge- und Umgangsrecht Berücksichtigung finden muss. Aber das reicht natürlich nicht, wenn da trotzdem immer noch Menschen sitzen, die in, weiß ich nicht, alten Mustern vielleicht verfangen sind. Ich will den da jetzt auch nicht. Es gibt ganz viele tolle Familienrichterinnen und Familienrichter. Nicht, dass da jetzt der falsche Zungenschlag reinkommt. Aber das ist so häufig jetzt inzwischen an mich herangetragen worden. Es gibt da ja auch wissenschaftliche Studien zu, dass mir das tatsächlich sehr im Magen liegt und ich noch nicht so genau weiß, wie man da noch deutlich besser werden kann.
Ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Mir ist das schon genau andersrum begegnet, nämlich wie schwer es Männer haben, die Opfer von häuslicher Gewalt sind. Da wird häufig nicht drüber nachgedacht. Aber erstens ist da die Hürde wahnsinnig groß, das überhaupt zu äußern. Das hat nochmal eine ganz andere Qualität, als wenn eine Frau betroffen wird, weil man als Mann dann zu sagen, meine Frau verdrischt mich zu Hause, ist auch eine große Schwierigkeit. Und damit Gehör zu finden, ist auch wahnsinnig schwer, weil das wird gerne schnell in Abrede gestellt. Es kann ja nicht sein. Gerade noch, wenn die Frau dann vielleicht besonders klein ist oder zierlich und du hast halt so einen recht kräftigen Mann. Also ich glaube, es ist generell ein wahnsinnig heikles Thema. Und ich glaube auch, dass man dann noch, gerade in diesen sensiblen Bereichen, noch viel mehr Fortbildung implementieren sollte. Ich kenne aber auch wahnsinnig viele überragend gute Familienrichter und Familienrichterinnen, die immer bei den Betroffenen sind, sich ganz viel Zeit nehmen für die Verhandlung und da auch versuchen, sensibel zu sein. Aber ja, das ist ein spannendes und wichtiges Thema. Bin ich ganz bei dir.
Gibt's? Ja, ich habe die Antworten ja auch noch nicht gefunden. In München gibt's zum Beispiel das Münchner Modell. Da haben die so einen runden Tisch und versuchen, genau wie du gerade gesagt hast, mit allen Beteiligten zu reden und es irgendwie hinzubekommen. Genau, also das ist aber wirklich was mich sehr, sehr umtreibt, wie man das machen kann. Du hast natürlich recht, für eigentlich nahezu jeden Menschen, der von Gewalt betroffen ist, ist es schwierig, damit umzugehen, sich das einzugestehen. Gewalt muss sich ja auch nicht immer durch ein blaues Auge äußern. Es gibt ja auch psychische Gewalt. Da sind wir selber noch gar nicht so weit, auch nicht im Rechtsstaat und in den Gesetzen, um das zum Beispiel auch anzuerkennen. Und deswegen ist da noch ein weiter Weg vor uns.
Ist es. Und gerade im Bereich psychische Gewalt ist es ja auch viel schwerer, das zu belegen.
Ja.
Ja, das ist wirklich ein wichtiges Thema. Stimme ich dir absolut zu. Gibt es davon abgesehen noch eine Sache, von der du denkst, dieses rechtsstaatliche Thema braucht echt mehr Aufmerksamkeit? Da will ich was verbessern. Gibt es da noch was?
Ja, es gibt unfassbar viel. Also ich habe da so eine sehr lange Liste. Also ich habe noch zwei Themen. Also eins, was mir ganz, ganz wichtig wäre, da ist immer wieder Aufmerksamkeit drauf, aber wir schaffen es immer wieder nicht, das hinzubekommen. Ich finde, das Kriminalisieren von Schwarzfahren, also der 265a StGB, ganz schade, dass wir das nie hinbekommen, das zu entkriminalisieren, weil 25% der Inhaftierten in den Gefängnissen sind Leute, die in Ersatzfreiheitsstrafe sind, die dem Staat auf der Tasche liegen, sage ich jetzt mal. Und eigentlich müssten wir uns darum kümmern, dass die Menschen sich endlich leisten könnten, auch mit der Bahn zu fahren, und reißen die dann aus ihrem Umfeld, können die können dann nicht arbeiten. Also es macht einfach alles keinen Sinn und es ist eigentlich ein zivilrechtlicher Vertrag, den wir mit Strafrecht schützen. Also ich finde, es ist auch eigentlich was, was so in der Dogmatik nicht so geht. Ja, und das zweite Thema ist tatsächlich, also vielleicht, jetzt bin ich gerade so aufs Strafrecht fokussiert, weil ich da tatsächlich in den letzten Wochen sehr viel drin unterwegs war. Aber ich finde schon auch, dass wir auch das Strafrecht ein Stück weit an die ganze digitale Welt ein bisschen anpassen müssen. Also wenn wir jetzt über Deepfakes sprechen, bildbasierte Gewalt, die jetzt stattfindet im Internet, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass wir da die Strafbarkeitslücken schließen, die es da halt einfach gibt. Das Gleiche gilt dafür, dass es irgendwie nicht strafbar ist, wenn man in der Öffentlichkeit ein Foto von jemandem im FKK-Bereich macht. Kommt natürlich auch mal drauf an, was man dann damit macht mit dem Foto, ja. Aber trotzdem sind das alles Dinge. Ich finde, die schiebt man einfach häufig so ein bisschen weg und denkt sich, ja, das machen wir schon irgendwann mal. Und ich glaube, so spätestens jetzt muss man sich darum kümmern. Weil ich finde, auch Deepfakes können demokratiegefährdend sein. Sie können witzig sein, gar keine Frage. Aber sie können demokratiegefährdend sein und auch dafür sorgen, dass sich Menschen aus dem digitalen Raum zurückziehen und deswegen weniger soziale Teilhabe haben. Also deswegen finde ich, das ist ein Thema, wo wir regeln müssen.
Absolut, vor allem, wenn es nicht gekennzeichnet ist, ne? Also es ist auch gefährlich, finde ich, weil du einfach Menschen Dinge in den Mund legen kannst, die sie nie gesagt haben. Und es ist wirklich schlecht erkennbar. Es ist wirklich schlecht erkennbar. Digitalisierung im Strafrecht, witzig, das ist so unser Thema auch bei der BRAC. Da gibt's an so vielen Fronten irgendwas zu verbessern. Und damit meine ich jetzt noch nicht mal, da sind wir auch immer hinterher, Dokumentation, Hauptverhandlung. Also, dass wir einfach mal irgendwie so ein bisschen mithalten können mit dem, was alle anderen irgendwie schon haben. Ich glaube, da ist ganz viel Nachholbedarf. Und ich finde es völlig zu Recht, ist dein Fokus auf dem Strafrecht, weil Strafrecht ist einfach auch der heiße Scheiß. Also ich spreche auch immer am liebsten über das Strafrecht. Und es hat natürlich letzten Endes immer den höchsten Eingriffscharakter für die Betroffenen. Also und auch für die Opfer, die ja Schutz brauchen. Von daher super wichtige Themen. Bin ich ganz gespannt, was da noch so kommt in den nächsten Jahren. Carmen, dieses kleine Format heißt ja mir, von mir zu dir aufs Ohr. Und das heißt, du hast jetzt die Gelegenheit, an alle meine Lauscherinnen und Lauscher da draußen noch eine Botschaft mit auf den Weg zu geben. Irgendwas, was du jetzt gerade in diesem Moment loswerden möchtest.
Ja, dann lege ich mal los. Liebe Lauscherinnen und Lauscher, schön, dass ihr zuhört. Es ist unfassbar wichtig, sich mit der Demokratie und dem Rechtsstaat auseinanderzusetzen. Deswegen bin ich der BRAC auch sehr dankbar, dass sie das macht. Und ich habe vorhin gesagt, der Artikel 21 Grundgesetz ist einer meiner Lieblingsartikel, weil es natürlich auch da um den Schutz unserer Demokratie geht. Und gerade in Zeiten, in denen wir sehen, dass die AfD stärker wird und auch wenn wir auf unsere Geschichte blicken, dann hat der Rechtsstaat bei der Bekämpfung der Demokratie tatsächlich auch eine große Rolle gespielt, weil wir entweder umfallen oder dafür sorgen, dass wir das Korrektiv sind. Und am Ende des Tages sind wir die letzte Verteidigungslinie für die Demokratie. Ich finde, das sieht man gerade auch in den USA. Und deswegen wäre mein großer Wunsch, bleibt stabil, bleibt demokratisch und kämpft mit mir und so, so vielen Menschen in diesem Land dafür, dass wir in der Demokratie weiterleben können.
Das fand ich unglaublich gut. Ich hatte jetzt gerade ein bisschen Gänsehaut und ich weiß jetzt schon, was ich als Zitat rausnehme. Für die Subheadline von dieser Episode. Carmen, ich danke dir sehr. Es war mir ein Vergnügen. Danke für die Zeit und ich werde beobachten, was so der nächste Gruppenantrag wird. Ich danke dir. Klar.
Ja, dann bis dann. Schönen Tag noch.
Bis dann. Ich hoffe, wir haben euch Lauschern da draußen heute wieder einige Denkanstöße mit auf den Weg gegeben. Und damit aus dieser kleinen Idee was richtig Großes wird, abonniert diesen Podcast, folgt mir auf Instagram, TikTok und YouTube und teilt diese Episoden, was das Zeug hält. Und ihr da draußen nicht vergessen, ihr alle seid Mensch und damit Teil von mir, Menschen im Rechtsstaat. Something good.